Ja, was für ein schönes Lied, nicht? Das erinnert mich auch immer an meine Kinderzeit. Das war mein Lieblingslied damals in der Kinderstunde. Und es hat so einen guten, einfachen Inhalt. Und wir dürfen wissen, wenn wir auf Jesu Seite stehen, dann stehen wir auf der Siegerseite. Das ist doch schön. Aber ich habe heute ein anderes Thema für uns. Ich möchte uns zu Beginn eine Geschichte vorlesen. Und ich habe auch ein Bild dazu mitgebracht. Und zwar dieses hier. Es waren zwei Männer in einer Stadt. Der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Ich nehme an, den meisten von euch ist diese Geschichte irgendwie bekannt vorgekommen. Das ist die Geschichte, die der Prophet Nathan dem König David erzählt hat, um ihn darauf aufmerksam zu machen, was für ein großes Unrecht er angerichtet hat, indem er Ehebruch begangen hat mit dieser Bathseba und deren Mann getötet hat. Oder töten lassen hat. Und leider hat diese Geschichte bis heute an Aktualität eigentlich nichts verloren. Denn auch heute noch lesen wir in den Zeitungen, auch hören wir in den Nachrichten ganz viel von solchen zwischenmenschlichen Ungerechtigkeiten. Meistens sind es schwache Menschen auch heute noch, die unter starken Menschen dann leiden. Und in dieser Welt ist es oft so, dass das Interesse von Einzelnen dann über die Nöte von anderen geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es euch gleich wie diesem König David im ersten Moment. Da wurde er zornig, er wurde traurig. Er hat sich gefragt, warum muss das sein? Und er wünschte sich Gerechtigkeit. Und ich glaube, es ist gut, wenn uns solche Geschichten nahe gehen, wenn die uns ans Herz gehen. Denn wie alle anderen Menschen auch, sind auch wir als Christen oder vielleicht insbesondere wir als Christen herausgefordert, wenn es um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Wir werden in unserem Text heute sehen, dass unsere Beziehung zu Gott den Umgang mit anderen Menschen prägt. Ja, ein Leben mit Gott prägt den Umgang mit anderen. Und den Predigttext, den ich dazu ausgewählt habe, oder in dem wir das sehen, der steht in 3. Mose, Kapitel 19, und das sind die Verse 11 bis 18. Und ich werde diesen Text auch lesen. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, das selber mitzulesen. 3. Mose, Kapitel 19, die Verse 11 bis 18. Ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken, du sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht nicht bis zum Morgen bei dir bleiben. Du sollst den Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen in Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen an den Kindern deines Volkes und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Dieser Teil, vielleicht ist es euch auch gefallen, oder vielleicht wisst ihr das auch, das Teil des Gesetzes, das aus diesem Bund kommt, was Gott mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Und die sollen diesen Bund einhalten, diese Gesetze einhalten. Und ich nehme an, dass es euch auch im Kopf ist, dass zuvor schon Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat, einige Jahre zuvor. Und dieser Bund damals mit Abraham, der war an keinerlei Bedingungen geknüpft. Da hat Gott dem Abraham einfach verheißen, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Er hat ihm auch verheißen, dass alle Nationen durch ihn gesegnet werden. Er hat ihm verheißen, dass seine Nachkommen ein Land bekommen werden, das Land Kanaan. Und Abraham musste nichts anderes tun, als einfach zu glauben, zu vertrauen. Und Abraham hat das getan. Und darum ist er auch heute für uns ein Glaubensvorbild, ein Glaubensheld. Und wir lesen in der Bibel, dass ihm sein Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dieser Bund, der ging dann später auf Jakob über und dann wiederum später, nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, wurde dieser Bund durch einen neuen Bund am Sinai geregelt. Also wenn wir den Bund am Sinai betrachten, dann regelt er eigentlich einen Bund, der vorher schon bestanden hat, nämlich den Bund mit Abraham, den stattet er mit bestimmten Regeln aus. Das Volk wurde jetzt verpflichtet, Regeln zu halten und das wurde dann mit Segen oder Fluch verknüpft. Also wenn die Gebote gehalten haben, dann wurden sie gesegnet und wenn nicht, dann war Fluch die Folge. Und wir sehen da das Gesetz, das war damals schon eigentlich so eine Art Loyalitätsvereinbarung zwischen Gott und seinem Volk. Es war als das gedacht und nicht als Weg, um irgendwie gerettet zu werden. Und das ist wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Für die Rettung, auch im Alten Testament, ist uns Abraham mit seinem Vertrauen auf Gott ein Vorbild. Und in diesem Bund mit Abraham damals, da wurde auch ein Verhältnis zwischen Gott und Abraham geschaffen und auch zwischen Gott und den Nachkommen von Abraham. Nach dem Auszug aus Ägypten, am Sinai, da kam ein neuer Bund dazu und in diesem Bund wurde jetzt das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk geregelt. Und da stellte sich unter anderem die Frage, wie kann ein heiliger Gott mit einem solch sündigen Volk zusammenleben? Oder andersherum, wie kann ein so sündiges Volk mit diesem heiligen Gott zusammenleben? Und mit dieser Frage beschäftigt sich das dritte Buch Mose im Speziellen und es liefert uns auch Antworten. Es liefert zum einen die Antwort, dass sich Israel eben durch den stellvertretenden Dienst der Priester Gott nähern kann. Und es zeigt auch ganz deutlich, dass das Volk durch Heiligkeit im praktischen Leben, also im Zusammenleben mit anderen Menschen, mit Gott zusammenleben kann. Also wir sehen schon da, dass das praktische Leben des Volkes untereinander ein wichtiger Ausdruck des Lebens mit Gott ist. Und so betreffen diese Gebote, die wir gerade gelesen haben vorhin, meistens das praktische Leben, das Zusammenleben zwischen Menschen, den Umgang mit dem anderen. Und auch wenn wir heute nicht mehr eins zu eins so unter diesem Gesetz stehen, sondern wir sind in einem neuen Bund, so offenbart Gott doch in diesen Gesetzen seinen guten Willen. Und vieles, was wir heute nicht mehr so direkt anwenden können, da können wir trotzdem gute Anwendungen für unser Leben ableiten. Das Gesetz ist nicht geschrieben als Medikament, um vor Sünde zu retten, sondern als Spiegel, um unsere Sünden und unser Leben an Gottes Willen auszurichten und Gottes Willen zu sehen. Und wir müssen auch nicht vergessen, dass viele Gebote im Neuen Testament von Jesus selber oder von den Aposteln wiederholt wurden und darum auch für uns noch Gültigkeit haben. Und wenn unser Text nun sagt, dass ein Leben mit Gott den Umgang mit anderen Menschen prägt, dann macht es das vor allem oder macht er das vor allem an vier Punkten des praktischen Lebens fest. Und lasst uns mal schauen, welche vier Punkte das sind und wie uns das Wort Gottes hier herausfordert. Als erstes sehen wir in den Versen 11 und 12, dass da 10 Verse aus den 10 Geboten aufgegriffen werden. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Ihr sollt nicht stehlen, das ist das 8. Gebot. Ihr sollt nicht lügen, das ist das 9. Gebot. Den Namen Gottes nicht entweihen, das ist das 3. Gebot. Und wenn hier gesagt wird, dass man nicht stehlen soll, dann geht die Bibel davon aus, dass der Mensch auch Besitz hat, Privatbesitz. Und zu stehlen heißt, einen Menschen von diesem Besitz wegnehmen oder den ganzen Besitz auch wegnehmen oder auch noch einen Teil davon. Das ist ja irgendwie klar, ne? Also es ist jedem klar von uns, wenn ich bei Edeka bin, dann laufe ich da raus und habe einen Schokoriegel mit, den ich nicht bezahlt habe, dann ist das Diebstahl, ganz klar. Aber die Frage ist, was ist jetzt mit der privaten Kopie, die ich auf der Arbeit gemacht habe oder mit dem Dokument, das ich da so kostengünstig ausdrucken konnte? Oder vielleicht mit der Arbeitszeit, die ich für private Zwecke gebraucht habe. Oder wie ist es mit den Himbeeren, die da an den Stauden des Nachbarn hängen? An der Bibelschule in Brake, wo ich zuvor war, also vor einiger Zeit, da gab es direkt gegenüber des Eingangs des Schulhauses, da war zuerst ein Platz, ein Kiesplatz und dann dahinter war ein Garten. Ne? Und da direkt an der Hecke, da waren so Himbeerenstauden. da war aber auch, das war der Garten eines Lehrers. Und da war auch ein Schild, da stand drauf, Privatbesitz. Aber diese Himbeeren, die waren schon ganz schön verlockend. Ne? Und wenn die so reif waren, und dann hatte einmal in unserem zweiten Jahr ein anderer Lehrer, das war nicht der Lehrer, dem die Stauden gehörten, der hat dann diese Stauden als Beispiel gebracht und hat gesagt, schaut, wenn ihr jetzt von diesen Stauden nehmt, dann ist es eigentlich nichts anderes als Diebstahl. Und dann hat man gemerkt, dass da einige doch ein schlechtes Gewissen bekommen haben. Ne? Und die haben dann so Entschuldigungen gesucht. Ne? Da hörte man dann, ja, ich meine, es war ja niemand da, den ich hätte fragen können. Ah ja, es waren ja genug andere Himbeeren da. Ja, es war ja nur diese eine Himbeere. Es war ja nur dieses eine Mal. Naja, okay, vielleicht war es nicht ganz ehrlich, aber Diebstahl? Vielleicht kennt ihr das auch. Der Mensch ist ganz gut darin, irgendetwas Falsches, was er gemacht hat, durch irgendwelche fadenscheinigen Ausreden zu entschuldigen. Und darum sagt hier Gott auch ganz genau oder viel genauer, was er will. Er will auch keine Lügen, keine verdrehten Tatsachen und auch keinen Betrug. Und wenn hier von Betrug die Rede ist, dann meint der Text, dass man den anderen nicht auf betrügerische Weise etwas abnehmen soll. Auch jede Täuschung, durch die dem anderen ein Schaden entsteht, ist hiermit gemeint. Falsch in Gottes Namen zu schwören, das wäre nicht nur Betrug am anderen, sondern es wäre auch Entweihung des Namens Gottes. Also das Alte Testament sagt uns hier, schwöre nicht falsch im Namen Gottes. Und dieses Gebot nimmt dann Jesus auf im Neuen Testament und sagt für uns, schwört überhaupt nicht, sondern ein Ja sei ein Ja und ein Nein sei ein Nein. Und hier wird deutlich, wenn wir ehrlich sind, dann ist es gar nicht nötig, etwas speziell zu beteuern. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir ehrlich. Und die Ehrlichkeit ist auch das erste Thema, wo unser Text hier uns herausfordern will, im Umgang mit unserem Nächsten. Und diese Herausforderung, die bezieht sich nicht nur auf das Zusammenleben jetzt in der Gemeinde, sondern im ganzen Leben. Immer wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, müssen wir uns fragen, sind wir ehrlich? Waren wir ehrlich? Vielleicht ist das eine gute Frage, die wir uns auch regelmäßig stellen können. Vielleicht jeden Abend waren wir ehrlich und vielleicht hilft es, wenn wir die Frage konkret stellen. War ich heute ehrlich dem Arbeitgeber gegenüber? War ich heute ehrlich den Arbeitskollegen gegenüber? War ich ehrlich den Kindern gegenüber? War ich ehrlich den Eltern gegenüber? Den Freunden gegenüber? Den Geschwistern gegenüber? Den Glaubensgeschwistern gegenüber? Und was ist, wenn wir nicht ehrlich waren? Dann dürfen wir bei Gott bekennen. Denn dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Und wir können Gott natürlich auch bitten, uns durch seinen Geist zu helfen und die Kraft zu geben, das am nächsten Tag besser zu machen. Wir sehen in diesen ersten beiden Versen, in diesem ersten Abschnitt jedenfalls, dass wer mit Gott lebt, anderen gegenüber ehrlich ist. Wer mit Gott lebt, ist anderen gegenüber ehrlich. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, jeder unserer Abschnitte in unserem ganzen Text, der wird mit einer bestimmten Formulierung abgeschlossen. Gott sagt immer, ich bin der Herr. Und das finden wir im Alten Testament ganz oft. Und dieser Ausdruck, der bringt zum Ausdruck, dass Gott bereit ist, seine Macht zu erweisen. Und die legt einen gewissen Nachdruck auf das, was vorher gesagt ist. Also was Gott hier sagt, das meint er wirklich ernst. Ne? Gehen wir mal zum nächsten Abschnitt. Und hier liegt der Fokus ein bisschen anders. Hier sind vor allem die Nächsten im Blick, die ein bisschen schwächer sind als wir. Es geht hier um die Benachteiligung der Schwächeren. Wenn hier gesagt werden wird, dass der Nächste nicht unterdrückt werden soll, dann bedeutet das, dass unsere Ansprüche nicht mit Gewalt durchgesetzt werden sollen oder dass man sich nicht auf Kosten eines anderen einen Vorteil verschaffen soll. Genauso wenig steht hier, soll ein anderer beraubt werden von uns. Und ich glaube, die Beispielsgeschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von Nathan, die fällt genau in diese Kategorie. Na, der Reiche da, der hat seine Machtposition missbraucht und hat den Armen seines Schafes beraubt. Und natürlich sind hier vor allem Menschen gefährdet, die eine stärkere Position haben. Aber ich glaube, es wäre zu einfach, wenn wir jetzt einfach sagen würden, naja, ich bin nicht reich, ich habe eigentlich keine Macht und Verantwortung habe ich auch keine, also geht mich das nichts an. Weil letztlich müssen wir, wenn wir ehrlich sind, vermutlich uns eingestehen, dass wir immer irgendwann in unserem Leben in eine Situation kommen, in der wir anderen gegenüber dann doch die Stärkeren sind. Und ich will euch ein Beispiel erzählen, um das zu verdeutlichen. Paulchen, der geht nicht gerne zur Schule. Er ist fast einen Kopf kleiner als der zweitkleinste Junge in seiner Klasse. Und er wird eigentlich in seiner Klasse immer so ein bisschen gehänselt. Er hat einen krummen Rücken, sieht ein bisschen komisch aus. Und die Jungs in der Klasse, die klauen ihm jeden Tag sein Pausenbrot. Und er wünscht sich, dass er endlich gut behandelt wird, dass die Leute gut mit ihm umgehen. Er wünscht sich nichts sehnlicher als das. Und dann kommt ein anderer Junge in die Klasse und der ist noch schwächer als er. Und was tut Paulchen jetzt? Anstatt sich auf dessen Seite zu schlagen und sich um diesen zu kümmern, tut er mit diesem genau dasselbe, was die anderen vorhin mit ihm gemacht haben. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen. Ich glaube, sie sind gar nicht so selten. Jeder kann in gewissen Situationen der Starke sein und in solchen Situationen sind wir herausgefordert, diese Position nicht zu unserem Vorteil auszunutzen und anderen zu schaden. Unser Text hier, der arbeitet auch mit zwei Illustrationen. Und zwar ist die eine Anwendung, dass er sagt, oder die eine Veranschaulichung, dass er sagt, das Beispiel nimmt vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist der Starke und er soll den Arbeitnehmer nicht ausnutzen, indem er den Lohn vorenthält. Das zweite Beispiel ist auch das Verhalten gegenüber von körperlich oder geistig benachteiligten Menschen. Da sollen wir unsere Position nicht ausnutzen. Und das wird dann als Beispiel erwähnt am Tauben, dem man nicht fluchen soll, und am Blinden, den man nicht vor die Füße legen soll. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber was ist denn mit dem Lahmen oder dem geistig Benachteiligten? Davon steht ja nichts, ne? Aber in der Bibel kommt es ganz oft vor, dass nur einige wenige Beispiele genannt werden, um eine generelle Anweisung deutlich zu machen. Und das ist auch hier der Fall. Das ist eine generelle Aussage. Die Benachteiligung eines Menschen, die darf nie ausgenutzt werden und auch auf keine Art und Weise ausgenutzt werden, unabhängig davon, was für eine Benachteiligung der hat und unabhängig davon, wie ich die ausnutzen könnte. So sehen wir in den Versen 13 und 14, wer mit Gott lebt, benachteiligt die Schwachen nicht. Nun wird eine weitere Situation angesprochen, die im Zusammenleben wichtig ist, nämlich das Verhalten im Gericht. Vers 15 und 16 sind das. Wir wissen von 2. Mose 18, dass damals Mose einige Männer eingesetzt hatte im Volk, um das Volk zu richten, um ihm zu helfen dabei. Und diese Männer, die werden nun herausgefordert, im Gericht nicht Unrecht zu tun. Und hier sagt unser Text, das heißt weder den Schwachen zu bevorzugen, noch den Starken zu ehren. Also weder das eine noch das andere. Und man sieht hier, dem Gericht, dem wird ein ziemlich starkes Gewicht eingeräumt, weil es ist wichtig, dass gerecht gerichtet wird, sonst nützen die besten Regeln nichts. Und hier kommt ein göttliches Prinzip zur Anwendung, das dann auch später im Neuen Testament bestätigt wird. Nämlich, dass es vor Gericht kein Ansehen der Person gibt. Jetzt ist es natürlich heute so, dass ja kaum jemand von uns als Richter in Deutschland eingesetzt ist. Ne? Bei uns haben wir eine Ausnahme jetzt gerade. Und wenn jemand aber doch als Richter in Deutschland eingesetzt ist, dann ist es ja so, dass der nicht nach göttlichem Recht richten muss, sondern nach deutschem Recht. Und da müssen wir uns fragen, ja, was machen wir jetzt mit diesen Versen? Gelten diese Verse für uns trotzdem oder nicht? Und ich glaube, an dieser Stelle müssten wir bedenken, dass Paulus ja den Korinthern schreibt, dass sie einen Rechtsstreit unter Christen nicht vor ein weltliches Gericht tragen sollen, sondern dass er von ihnen eigentlich erwartet, dass die das selber regeln können. Und auch wenn die Gemeinde unter bestimmten Umständen die Pflicht hat, Gemeindezucht zu üben, dann kommt das eigentlich einer Beurteilung eines Menschen nach göttlichen Maßstäben gleich. Es gibt also auch gerade heute in der Gemeinde Situationen, in denen Menschen, Glieder der Gemeinde, nach göttlichen Maßstäben beurteilt werden müssen. Und in solchen Situationen gilt, es gibt kein Ansehen der Person. Die Taten des Sohnes des Pastors, die müssten gleich beurteilt werden, wie die Taten des Sohnes eines Gemeindemitgliedes, das vielleicht immer wieder Glaubensprobleme hat. Es gibt kein Ansehen der Person. Auch die Taten eines Ältesten, die müssten gleich beurteilt werden, wie die Taten eines, der erst gerade sich hat taufen lassen. Es gibt kein Ansehen der Person. Einer, der schon lange im Dienst sich ist und sich bewährt hat, der muss gleich beurteilt werden wie einer, der eben erst in den Dienst eingetreten ist. Es gibt kein Ansehen der Person. Auch einer, der der Gemeinde viel spenden kann, der muss gleich beurteilt werden wie einer, der der Gemeinde nur wenig spenden kann. Es gibt kein Ansehen der Person. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, ich habe es kapiert. Und warum betont er das so? Ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass wir Menschen uns ganz schnell und ganz oft von Äußerlichkeiten blenden lassen. Die Gerechtigkeit beurteilt aber das Äußere nicht. Wir müssen also uns bewusst eine Brille anziehen. Wir müssen uns eine Brille anziehen, die diese Äußerlichkeiten nicht berücksichtigt, indem wir selbst unsere Beurteilung hinterfragen. Urteile ich gerecht oder bevorzuge ich doch den einen gegenüber dem anderen, weil er mir vielleicht sympathischer ist? Urteile ich gerecht oder beeinflusst vielleicht etwas, was ich früher erlebt habe, mein Urteil? Manchmal hilft es, wenn ich dieses Urteil, das ich vielleicht in meinem Kopf schon gefällt habe, noch einmal im Gebet vor Gott prüfe und mich frage, urteile ich gerecht oder schaue ich doch irgendwie die Person an? Während hier in Vers 11 vorher im Text noch von Lüge im allgemeinen Sinn die Rede war, geht es hier wirklich um einen Gerichtsprozess. Und wenn hier im Text die Rede ist von nicht gegen das Blut des Nächsten auftreten, dann ist damit gemeint, dass man nichts Falsches sagen soll, wenn es nachher das Todesurteil zur Folge hätte. Und da müssten wir wissen, dass es halt zu der Zeit im göttlichen Gesetz Vergehen gab, für die stand die Todesstrafe. Und hier wird nicht generell die Aussage verboten, sondern nur die Falschaussage. Und so sehen wir in den Versen 15 und 16, dass wer mit Gott lebt, dass der gerecht urteilt. Wer mit Gott lebt, urteilt gerecht. Und ich weiß nicht, was ihr mir antworten würdet, wenn ich jetzt sagen würde, beschreibt mir mal Nächstenliebe in drei Punkten, in nur drei Punkten. Sicher hat Nächstenliebe den Charakter von nicht hassen, ne? Das steht ja auch im Text, nicht hassen. Aber würden wir auch auf ernstliche Zurechtweisungen oder nicht rächen oder nachtragen kommen? Spannend, ich habe mir gedacht, wo ich den Text gelesen habe, das sind ja lauter Tabuthemen, die hier angesprochen werden. Weil ich meine, wir hassen ja niemanden. Ne? Und wir würden auch uns nie rächen. Und Zurechtweisung brauchen wir ja auch nicht, weil schließlich haben wir alles im Griff, oder? Oder doch nicht? Ihr kennt vielleicht auch solche Situationen, da ist der Christ XY in der Gemeinde und der hat so seine Macken. Ne? Den müssen wir jetzt schon gefühlte 100 Jahre ertragen und vielleicht müssen wir jetzt auch noch mit diesem zusammenarbeiten. Und wir merken schon, also wir wissen schon, das wird Probleme geben. Wir werden wieder Auseinandersetzungen haben, es wird wieder schwierig werden und dann ärgern wir uns vielleicht. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Wie denken wir von solchen Menschen? Wie fühlen wir in uns drin, wenn wir an solche Menschen denken? Und wenn hier ein Text vom Herz gesprochen wird, hier wird ja gesagt, man soll im Herz nicht hassen, dann ist damit der Sitz der Gefühle gemeint. Und ich bin sicher, wenn ich jetzt vor der Predigt beim Eingang gestanden hätte und gefragt hätte, hast du jemanden? Ich weiß, es wäre nicht so eine gute Begrüßung gewesen, ne? Aber wenn ich das gefragt hätte, hätte jeder vermutlich gesagt, nein, natürlich nicht. Ne? Aber wenn wir bedenken, welche Gefühle und Gedanken manchmal in uns hochkommen, wenn wir an bestimmte Menschen denken, dann glaube ich, müssen wir das doch noch einmal gut überdenken. Die Frage ist nun, was sollen wir tun, wenn solche Gefühle in uns hochkommen, wenn wir merken, bei diesen Menschen habe ich Probleme damit. Mir persönlich hilft es, wenn ich dann für solche Menschen bete. Und zwar nicht bete, dass die sich verändern, sondern einfach für sie bete, sie segne. Weil das hält mir selber vor Augen, dass sie selber, die anderen Leute, die mich vielleicht, über die ich mich aufrege, dass diese auch geliebte Geschöpfe Gottes sind. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich immerhin dafür beten, dass Gott mein eigenes Herz verändert. Liebe zum Nächsten kommt aber auch in der Zurechtweisung zum Ausdruck. Und das ist schon erstaunlich, nicht? Die Frage ist, was ist hier mit Zurechtweisung gemeint? Und wenn wir das hier anschauen im Text, dann ist wirklich gemeint, zur Rechenschaft ziehen oder jemanden auf sein Fehlverhalten ansprechen, ihn damit konfrontieren. Also müssen wir sagen, wenn wir den Nächsten, unseren Nächsten, nicht deutlich mit seinem Fehlverhalten konfrontieren, dann ist das lieblos. Und wenn vorher gesagt wurde, dass wir unsere Geschwister im Herzen nicht hassen sollen, dann gilt das natürlich auch hier. Zurechtweisung hat immer den Charakter, muss immer den Charakter haben, den anderen wieder in die richtige Spur zu bringen. Es ist nicht die richtige Gelegenheit, bei solchen Gelegenheiten den anderen loszuwerden oder ihm mal so richtig die Meinung zu sagen. Das ist nicht die Idee, sondern ihn wieder in die Spur zu bringen. Der Punkt ist aber, dass gerade in der heutigen Zeit das mit der Zurechtweisung ja nicht ganz so einfach ist, oder? Also ich erlebe es zumindest so. Ja? Man denkt dann vielleicht, naja, man kann sich ja nicht in die Angelegenheiten von jemand anderem einmischen. Oder vielleicht hat man auch Angst, die Beziehung zu riskieren, dass da vielleicht die Beziehung darunter leidet, wenn ich den anspreche. Und dann sagt man dann doch lieber nichts. Und wenn ich dieses Thema anspreche von Zurechtweisung, dann ist mir auch klar, dass da in der Vergangenheit schon sehr viel kaputt gemacht worden ist, weil in einer falschen Haltung zurechtgewiesen wurde. Die biblische Lösung wäre deswegen aber nicht mehr zurechtzuweisen, sondern es von jetzt an richtig zu tun. Und oft ist es für denjenigen, der dann zurechtgewiesen wird, natürlich nicht einfach. Aber wenn das mit der richtigen Haltung getan wird, dann ist meine Erfahrung ganz oft, dass diese Leute im Nachhinein dann sehr dankbar sind, wenn sie im Rückblick darauf zurückschauen, dass ihnen jemand das gesagt hat, was sie falsch gemacht haben. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass wenn wir jemanden zurechtweisen, dass wir dann uns auch selber prüfen müssen. Will ich dem anderen wirklich helfen oder hat meine Zurechtweisung vielleicht andere Gründe? Mit welcher Haltung tue ich das? Paulus, der schreibt den Galatern, man soll immer mit Sanftmütigkeit zurechtweisen. Mit einer sanftmütigen Haltung soll man das tun. Letztlich dürfen wir aber nicht vergessen, dass auch Jesus selber diesen Befehl aufgreift. In Lukas 17, Vers 3 wird über Jesus Folgendes gesagt. Er hat das Folgende gesagt. Habt Acht auf euch selbst, wenn ein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er bereut, so vergib ihm. Und hier sehen wir, und das finde ich spannend, sowohl in unserem Text als auch bei Jesus, da wird Zurechtweisung mit Vergebung verknüpft. Die beiden Dinge gehören in der Bibel zusammen, Zurechtweisung und Vergebung. Und wenn wir die Bibel genau lesen, dann merken wir, dass das ja auch dem Charakter Gottes entspricht. Denn wir lesen einerseits über Gott, dass er denjenigen, den er liebt, zwar züchtigt, aber gleichzeitig lesen wir auch über Gott, dass er denen, die die Sünden bekennen, diese auch vergibt. Und wenn wir jetzt nicht vergeben, dann ist das keine Kleinigkeit, keine Bagatelle, sondern es ist ein Handeln, das nicht gottgemäß ist. Und wenn wir so handeln, dann laden wir Schuld auf uns. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir regelmäßig immer wieder uns hinterfragen, trage ich jemandem etwas nach? Es ist ähnlich wie, wenn man die eigene Wohnung reinigt. Ne? Wenn man das längere Zeit nicht macht, dann sammelt sich Staub und Schmutz an und dann wird man selber früher oder später darunter leiden. Und wenn man dann jemand anderen einlädt, wenn man sich überhaupt traut, das noch zu tun, dann wird der auch darunter leiden. Und ich glaube, so ist es auch von vielen Christen das Problem, dass sie geistig schon fast in ihrem Staub versteckt sind, weil sie nie sauber gemacht haben. Ich meine jetzt nicht in der Wohnung sauber gemacht, sondern eben, dass sie anderen nicht vergeben haben. Den anderen alles nachzutragen und nicht vergeben zu können, ist ein schwerwiegendes geistliches Problem. Und wenn man merkt, wenn du jetzt merkst, dass du vielleicht immer wieder dieses Problem hast, ich glaube, dann ist es ein guter Rat, dass man da Hilfe in Anspruch nimmt. Und Gott schließt jetzt diesen Abschnitt mit dem, was Jesus selber als das zweithöchste Gebot bezeichnet. Und zwar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dies ist gleichzeitig die Zusammenfassung unseres Textes, aber es ist auch die Steigerung. Paulus schreibt in Römer 13, dass die Liebe die Zusammenfassung und die Erfüllung des Gesetzes ist und er charakterisiert Liebe, indem er sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und das ist auch das, was unser Text hier sagt. Also das Alte und das Neue Testament stimmen genau überein. Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, sagt er dort. Und wenn er dann den Blick auf die Gemeinde richtet, dann schreibt er an die Korinther, wenn es um die Gaben geht, die zum Bau der Gemeinde eingesetzt werden sollen, die beste Gabe, die Gott gegeben hat, die nützt nichts, wenn ihr diese Gabe nicht in Liebe anwendet. Normalerweise ist es ja so, dass ein Mensch sich selbst liebt. Und das heißt dann auch, dass er für sich selbst natürlich sorgt, dass ihm nichts Böses zustößt. Wer Gott mit Gott lebt, der soll den anderen mit derselben Liebe lieben und auch für den anderen besorgt sein, dass ihm nichts Böses zustößt. Und so sehen wir in den Versen 17 und 18, wer mit Gott lebt, der liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Wer mit Gott lebt, der liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Und ich habe mal versucht, die Predigt so in einem Satz zusammenzufassen und dann kommt folgender Satz raus. Ein Leben mit Gott prägt den Umgang mit anderen. Denn wer mit Gott lebt, ist anderen gegenüber ehrlich, benachteiligt andere nicht, urteilt gerecht und liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd und ich wünsche uns allen, dass uns das mit Gottes Hilfe mehr und mehr gelingt. Amen.